Zack. Stolz. Darf man als Christ stolz sein? Mit dem Stolz hat man es ja in christlichen Kreisen nicht so. Da ist Demut ein hohes Ideal und manche sind so demütig, dass sie schon wieder stolz auf ihre Demut sind. Ne? So nach dem Motto, Demut kann ich gut, da könnt ihr was von mir lernen. Kann man als Christ stolz sein? Und wenn ja, auf was? Kann man stolz sein? Darf man stolz sein auf die guten Noten in der Schule, auf das Abi, auf den Abschluss, auf das Diplom, auf den Master vielleicht oder auf die Promotion, wer sowas gemacht hat? Darf man stolz sein auf das, was man im Leben erreicht hat? Erfolg im Beruf, die Position oder das eigene Haus, die Familie, die persönliche Entwicklung? Auch die geistliche Entwicklung. Darf man auf seine geistliche Entwicklung stolz sein? Man sagt, doch, ich habe mich im Glauben weiterentwickelt. Und das kann ich nicht mir verdanken, sondern das kann ich Gott und der Gemeinde verdanken, die mir geholfen haben, im Glauben zu wachsen. Bei Stolz denken manche gleich an Hochmut. Und da sagt die Bibel ja, das ist nicht gut, Hochmut. Man denkt an Überheblichkeit, an Arroganz, dass man zum Beispiel so von sich überzeugt ist, dass man eigene Fehler gar nicht mehr wahrnimmt und sich nichts sagen lässt. Das ist ungesunder Stolz. Aber es gibt auch einen gesunden Stolz. Ich habe mal von KI definieren lassen, was eigentlich Stolz ist. Wir denken da immer gleich so negativ, aber das hat durchaus was Positives. Stolz ist ein Gefühl, das entsteht, wenn wir etwas erreichen, das uns wichtig ist. Oder wenn wir Eigenschaften, Leistungen oder Zugehörigkeiten wertschätzen. Stolz ist ein starkes inneres Empfinden von Würde, Wert und Selbstachtung. Und es gibt sogar einen frommen Stolz. Davon schreibt nämlich der Apostel Paulus im Brief an die Römer. Und ich lese die ersten 5 Kapitel. Und da geht es auch um Stolz. Römer 5, 1 bis 5. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein auf diese sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Aber nicht nur das, wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, dass Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt, zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött. Denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Also, hier steht's. Wir dürfen stolz sein auf 2 Dinge. Auf die sichere Hoffnung, die wir haben, dass wir einmal in die Herrlichkeit Gottes gelangen. Vielleicht kommt es euch ungewöhnlich vor, diese Formulierung stolz, weil die meisten Übersetzungen übersetzen hier rühmen. Aber ich habe gedacht, so spricht man heute nicht mehr. Ne? Man rühmt sich nicht, oder? Sagt ihr das so? Ich rühme mich jetzt der Hoffnung, die ich habe und solche Dinge. Es ist eigentlich nicht mehr im Sprachgebrauch. Und so fand ich es schön, dass die Basisbibel eine andere Formulierung verwandt hat, die das genauso meint und genauso trifft, nämlich stolz. Ich darf stolz sein, sagt Paulus. Wir dürfen stolz sein auf diese sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen, weil das ist nicht was, was wir gemacht haben, sondern das haben wir bekommen. Und darauf dürfen wir stolz sein. Also nicht auf unsere eigene Leistung, sondern auf das, was wir haben. Paulus sagt, ja, da bin ich stolz drauf. Und da dürft ihr auch stolz drauf sein, dass uns im Himmel ein herrliches Leben erwartet. Und das haben wir schon sicher in der Tasche, so wie man ein Diplom in der Tasche hat und man sagt, das kann mir keiner mehr nehmen, das habe ich. Ob ich es mal im Leben brauche, weiß ich nicht, aber das kann mir keiner nehmen und darauf kann ich stolz sein. Wenn wir dann aber weiterlesen, könnte dieser Stolz sehr schnell erstarren. Nämlich, und das ist jetzt das Krasse, was Paulus schreibt, wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Da hört es dann mit dem Stolz schnell wieder auf, wenn man das so liest. Wir dürfen auch stolz sein auf das, was wir gegenwärtig erleiden. Was es damit auf sich hat, dazu gleich noch. Zunächst möchte ich aber mal auf die positiven Dinge schauen, die Paulus hier nennt. Und die bewirken dann diese positive Kettenreaktion. Auch das möchte ich mit euch nochmal anschauen. Dass Leiden nämlich keine negative Abwärtsspirale hat, was normal eigentlich die Regel ist, dass man Leid erlebt und dann zieht es einen runter, sondern dass Paulus sagt, wenn ich leide, dann zieht es mich nicht runter, sondern hoch. Aber zunächst zum ersten Teil. Im 5. Kapitel des Römerbriefs zieht Paulus ein bemerkenswertes Zwischenfazit. Vorher in Kapitel 1 bis 3 schildert Paulus eine ernüchternde Analyse. Schonungslos und radikal zeigt er auf, dass weder Gottlose noch Fromme dem Anspruch Gottes gerecht werden. Weder der Gottlose, der ein tadelloses Leben führt, und das gibt es ja in der Tat, dass gottlose Menschen wirklich ein sehr vorbildliches, tadelloses Leben führen, viel besser und tadelloser als manche Fromme, aber das hilft auch nichts. Und auch der Fromme, der sich an die Gebote hält, auch der wird dem Anspruch Gottes nicht gerecht. Alle sind gegenüber Gott schuldig geworden, schreibt Paulus. Keiner hat einen Anspruch, zu Gott zu kommen. Das ist unsere Situation. Und dann zeigt Paulus einen Weg auf, wie wir doch zu Gott kommen können, wie wir vor Gott gerecht werden können. Also wir werden dem Anspruch Gottes nicht gerecht. Und er zeigt uns einen Weg, wie wir gerecht werden können, dem Anspruch Gottes. Oder anders ausgedrückt, wie wir mit Gott ins Reine kommen. Paulus nennt das eben gerecht vor Gott. Mir gefällt diese Formulierung, mit Gott ins Reine kommen. Gott macht uns gerecht. Wir haben keinen Anspruch, gerecht zu werden, sondern Gott macht uns gerecht. Es ist nämlich der Glaube an Jesus Christus. Dadurch werden wir vor Gott gerecht. Und wenn wir das im Glauben annehmen, was Jesus für uns getan hat, dass Jesus unsere Schuld am Kreuz gesühnt hat, dass wir durch Jesus mit Gott versöhnt sind, dann sind wir vor Gott gerecht. Also nicht durch fromme Anstrengung kommen wir mit Gott ins Reine, sondern alleine durch den Glauben an Jesus. Weil unsere Lage vor Gott so radikal hoffnungslos ist, ist Jesus in diese Welt gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen. Durch seinen Tod am Kreuz hat er uns versöhnt, damit wir jetzt gerecht sind vor Gott. Und wer das im Glauben annimmt, für den gilt, was Paulus hier in den ersten Versen schreibt. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Und wir dürfen stolz sein auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu gelangen. Paulus nennt hier die Basics der christlichen Identität, auf die wir wirklich stolz sein dürfen. Es sind vier Dinge. Wir sind gerecht vor Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Wir leben in der Gnade. Und wir haben eine sichere Hoffnung, in Gottes Herrlichkeit zu kommen. Zum Ersten, wir sind gerecht vor Gott. Wir sind mit Gott im Reinen. Was ist das für eine Grundlage im Leben und im Sterben zu wissen, egal was kommt, mit Gott bin ich im Reinen. Durch den Tod von Jesus wurde unsere Schuld vor Gott gelöscht. Die ganze Schuld wurde gelöscht. Die ganze Schuld, das heißt die Schuld der Vergangenheit, die Schuld, die mir aktuell vor Augen steht und auch die Schuld, die ich im Laufe meines Lebens noch ansammeln werde, all diese Schuld ist gelöscht. Denn Jesus ist für alle Sünde gestorben. Und nicht nur für die, die jetzt zurückliegt und die aktuell da ist, sondern wirklich für alle schon, alle Sünden. Alle Sünden sind vergeben. Das nennt die Bibel gerechtfertigt. Das heißt, zwischen uns und Gott ist nichts mehr. Auch wenn ich sündige, steht nichts zwischen mir und Gott. Ich muss keine Angst haben, dass mich Sünde wieder von Gott trennt. Paulus schreibt es im Brief an die Kolosser, Kolosser 1, das finde ich so eine starke Aussage. Da schreibt er, durch seinen Tod hat er uns Versöhnung geschenkt. Und die Folge ist, so könnt ihr nun heilig und makellos vor ihm treten und niemand kann euch anklagen. Das ist die Position, in die wir sind. Und dann nennt Paulus die einzige Bedingung. Und wir bringen oft die Bedingung, wenn du immer wieder deine Sünden vergibst und solche Dinge. Aber von dieser Bedingung ist hier nicht die Rede, sondern die einzige Bedingung, die es braucht, damit wir heilig und makellos und tadellos vor Gott stehen, ist nämlich treu und unerschütterlich im Glauben festhalten. Mehr nicht, das ist die einzige Bedingung. Halt daran fest, was Jesus für dich getan hat. Dann stehst du heilig, tadellos, unsträflich, wird auch das übersetzt, vor Gott. Dann steht nichts zwischen dir und Gott. Auch nicht die Sünde, die du gerade eben tust und morgen tun wirst. Selbst wenn wir wieder sündigen. Es ist eben nicht so, wie manche Christen meinen oder viele Christen sogar meinen, du bist mit Gott versöhnt, ja, aber jetzt musst du dich auch bemühen, damit du weiterhin heilig und makellos bleibst. Nein, wir sind gerechtfertigt worden. Paulus benutzt hier eine grammatikalische Form, nämlich die das in der Vergangenheit ist eine einmalige Handlung in der Vergangenheit, im Passiv. Das heißt, da ist was mit dir in der Vergangenheit geschehen, das ist abgeschlossen. Und das muss nicht wiederholt werden. Das ist einmal geschehen, gerechtfertigt und im Passiv. Das ist mit dir geschehen, du hast es gar nicht machen können. Ganz werden wir das in unserem Leben nie begreifen. Aber wichtig ist, zwischen uns und Gott steht nichts mehr. Unsere Schuld ist gelöscht. Es gibt nichts, was uns anklagt. Und daraus ergibt sich dann das Zweite, Frieden mit Gott. Weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Wir haben Frieden mit Gott. Das klingt wunderbar. Frieden mit Gott. Das muss so ein wundervolles Gefühl sein. Stellen wir uns das vor. Ein tiefer Frieden im Herzen. Frieden mit Gott. Egal was passiert, was um mich herum passiert, was tobt und ob ich unzufrieden bin mit mir, ob ich mit anderen oder mit irgendjemandem im Krieg bin. Ich habe Frieden mit Gott. Das fühlt sich irgendwie gut an, Frieden mit Gott. Aber Paulus meint hier mehr als nur einen inneren Seelenfrieden mit Gott. Die Basisbibel übersetzt das hier sehr treffend, nämlich wir haben Frieden, der auch bei Gott gilt. Ich habe erst gestutzt, was meint das jetzt, ein Frieden, der bei Gott gilt? Aber das ist, finde ich, sehr gut formuliert. Wir haben einen Frieden, der bei Gott gilt, nicht nur einen Frieden im Herzen. Das heißt nämlich zweierlei. Zum einen, Gott und ich, wir sind keine gleichwertigen Vertragspartner. Dankeschön. Wo ist sie? Ach, Friederike, dankeschön. Gott und wir sind keine gleichwertigen Vertragspartner, die jetzt einen guten Frieden miteinander aushandeln könnten. Da sind wir gar nicht in dieser Position. Denn weiter unten schreibt Paulus, wir waren Feinde Gottes. Gott hat uns mit sich versöhnt, als wir noch Feinde waren. Das heißt, wir kamen nicht mit der weißen Fahne und gesagt, ich gebe auf, Gott, lass uns Frieden schließen. Wir haben nicht Gott ein Friedensangebot gemacht, sondern Paulus sagt, als wir noch Feinde waren, als wir noch im Schützengraben waren, hat Gott bereits Frieden mit uns gemacht, ohne uns, ohne dass wir das überhaupt gemerkt hätten. Wir haben überhaupt nicht an Frieden gedacht, da hat er schon mit uns Frieden geschlossen. Wir brauchen diesen Frieden nur noch annehmen. Das heißt, der Friede liegt nicht bei uns, sondern er liegt bei Gott. Dieser Friede wurde von Gott gestiftet und dieser Friede wird einseitig von Gott gehalten. Wir können diesen Frieden nur annehmen oder es bleiben lassen. Die Ukraine verlangte im Fall eines Friedens mit Russland Sicherheitsgarantien. Zu Recht, weil sie dem nicht trauen, weil sie denken, okay, wir schließen jetzt Frieden und wer weiß, irgendwann schlagen sie doch wieder zu. Spätestens dann, wenn sich Russland provoziert fühlt. Von daher fordern sie zu Recht Sicherheitsgarantien. Und es gibt nicht wenige Christen, die ähnlich denken. Sie trauen Gott nicht. Sie trauen diesen Frieden nicht, weil sie denken, ja, irgendwann schlägt er vielleicht doch wieder zu. Irgendwann kommt doch eine Strafe. Wenn ich Gott mit meinem Verhalten, mit meinem sündigen Verhalten, mit einer Sünde, die ich immer wieder tue, von der ich echt nicht loskomme, wenn ich da weiter Gott provoziere, irgendwann schlägt er doch wieder zu. Von daher sagen sie, ich wünschte mir eine Sicherheitsgarantie. Ich habe auch so gedacht, mal während einer längeren Krankheitsphase, als so ein Rückschlag nach dem anderen kam, kam plötzlich dieser Gedanke, ja, das ist jetzt die Strafe für deine Treulosigkeit. Gott straft mich jetzt für mein Verhalten. Aber dann hat Gott ganz klar durch ein Bibelwort zu mir gesprochen, Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihn, damit ihr Frieden habt. Da wusste ich, Strafe ist es nicht. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, gesundheitlich mit mir, dass es einen Rückschlag nach dem anderen gibt. Aber eins weiß ich, es ist nie und nimmer Strafe, weil die Strafe liegt auf ihn und das ist abgeschlossen. Meine Schuld ist gesühnt, die Strafe für meine Sünde ist erledigt. Es wird keine Strafe sein, was mir passiert. Daher brauchen wir auch keine Angst zu haben, dass Gott eines Tages zurückschlägt. Wir haben Frieden mit Gott. Und dieser Friede gilt bei Gott. Das heißt, er ist nicht von mir abhängig. Er ist nicht von meinem Verhalten abhängig, sondern er gilt bei Gott. Er ging von Gott aus und ist bei Gott gegründet. dieser Friede ist nicht von mir, meinem Verhalten abhängig. Oder anders ausgedrückt, wir haben eine Sicherheitsgarantie, die wir uns so sehr wünschen, nämlich das Kreuz. Da ist was geschehen, ein für alle Mal. Und das gilt, wenn ich das im Glauben festhalte, wenn ich das Zeichen nachher beim Abendmahl nehme, dann habe ich diese Sicherheitsgarantie. Dieser Friede mit Gott ist höher als unser Denken, schreibt Paulus. Und so ist es auch. Das können wir mit unserem Verstand logisch nicht durchdringen. Das ist ein höherer Friede. Und dieser Friede gilt auch dann, wenn wir keinen inneren Frieden haben, wenn wir keinen Seelenfrieden haben, wenn wir aufgewühlt sind, wenn wir verzweifeln, wenn wir verzagen, wenn wir an uns selber zweifeln. Wir brauchen keine Angst zu haben, ob wir genug getan haben. Bei manchen kommt das dann, wenn es ans Sterben geht. Ich weiß auch von meiner Oma, die hat dann vor ihrem Tod gesagt, ob es wirklich reicht, was ich gemacht habe in meinem Leben. Das sind so Angriffe, glaube ich. Das war eine tiefgläubige Frau, aber dann kam plötzlich dieser Angriff. Wir haben diesen Frieden, wir haben diese Sicherheitsgarantie. Wir müssen keine Angst haben, dass es nicht reicht. Der Friede ist bei Gott begründet. Der Friede mit Gott ist völlig unabhängig von meinem Verhalten und von meiner Stimmung. Auf unsere Stimmung dürfen wir uns eh nicht verlassen. Wir haben eine Sicherheitsgarantie, die nicht von unserem Verhalten abhängig ist, nämlich am Kreuz, das steht. Und daraus folgt dann das Dritte. Durch den Glauben hat er uns den Zugang zur Gnade Gottes ermöglicht. Sie ist der Grund, auf dem wir stehen. Viele Christen quälen sich ja mit dieser Frage, was bringt mir die Vergebung, wenn ich dann doch wieder schuldig werde? Oder was ist, wenn ich eine Sünde vergesse und übersehe? Oder was ist, wenn ich plötzlich aus dem Leben gerissen werde und vorher noch gesündigt habe? Dann hatte ich ja gar keine Gelegenheit, diese Sünde zu bekennen und vor Gott in Vergebung zu bringen und in Ordnung zu bringen. Bin ich dann verloren? Nicht wenige Christen quälen sich mit dieser Frage, mit diesen Gedanken. Sie haben die Sicherheitsgarantie nicht verstanden. Wir sind gerechtfertigt, ein für allemal. Wir sind für immer mit Gott im Reinen. Wir haben einen Frieden mit Gott, der nicht von unserem Verhalten abhängt. Auch nicht, ob wir alle unsere Schuld bekannt haben. Wir haben einen Zugang zur Gnade erhalten, schreibt Paulus hier. Und das steht jetzt im Perfekt. Wir haben einen Zugang zur Gnade erhalten. Diesen Zugang haben wir erhalten und der kann uns nicht mehr genommen werden. Und Paulus ergänzt, sie ist der Grund, also die Gnade, auf dem wir stehen. Leben in der Gnade. Gnade meint hier Zuwendung, Gottes Zuwendung. Das heißt, ich stehe immer unter Gottes Zuwendung. Gott wendet sich nie ab. Ich stehe immer in der Zuwendung Gottes. Da stehen wir da drauf. Das heißt, wir kommen nicht in die Gnade, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und wir fallen aus der Gnade, wenn wir sündigen. So denken leider viele Christen. Heute bin ich in der Gnade. Morgen bin ich wieder rausgefallen. Übermorgen bin ich wieder in der Gnade. Na, hoffentlich bin ich in der Gnade, wenn ich sterbe. So denken viele. Aber das Denken ist nicht biblisch. Das steht so nicht in der Bibel. Wir haben einen Zugang zur Gnade erhalten. Wir stehen in der Gnade oder auf der Gnade. Das steht im Perfekt. Wir stehen auf der Gnade. Und Perfekt heißt, es ist eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit mit Auswirkungen in die Gegenwart und Zukunft. Das muss nicht wiederholt werden. Das ist ein Fakt, auf dem wir stehen. Der gilt. Das ist wie mit einem Baum. Ich möchte es mit einem Baum vergleichen. Wer durch den Glauben gerechtfertigt ist, der wird aus seinem Boden rausgegraben und in die Gnade hineingepflanzt. Und jetzt ist er in einem völlig neuen Boden mit bisher unbekannten Nährstoffen, die in diesem Boden drin sind. Wir wurden in die Gnade eingepflanzt, sagt Paulus sinngemäß. Und wir stehen jetzt in diesem neuen Boden drin als Baum. Manche Gläubige haben Angst, dass sie irgendwann wieder aus dieser Gnade rausfallen. Es wäre wie, wenn dieser Baum wieder rausgerissen würde. Nein, wir sind umgepflanzt und wir stehen jetzt eingepflanzt in dieser Gnade drin. Und das gilt und das steht. Kein Baum wird wieder ausgepflanzt oder ausgerissen. Manche Gläubige haben Angst, dass sie manchmal aus der Gnade, dass sie wieder aus der Gnade fallen. Aber wenn wir das hier lesen und richtig verstehen, ist diese Angst unbegründet. Wir stehen in der Gnade und darin bleiben wir. Jesus hat gesagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist auch diese Ergänzung. Ne? Niemand wird euch rausreißen aus diesem Boden. Und daher kommt Paulus dann eben zu diesem vierten, dass er sagt, wir dürfen stolz sein auf diese sichere Hoffnung. Darauf dürfen wir echt stolz sein, auf diesen Stand, da wo wir stehen. Nochmal diese Definition von Stolz und dann merken wir, das passt. Stolz ist ein Gefühl, das entsteht, wenn wir etwas erreichen, was uns wichtig ist. Oder wenn wir Eigenschaften, Leistungen oder Zugehörigkeiten wertschätzen. Die Zugehörigkeit zu Christus. Darauf darf ich stolz sein. Stolz ist ein starkes inneres Empfinden von Würde, Wert und Selbstachtung. In diesem Sinne war Paulus stolz. Stolz auf die sichere Hoffnung, zur Herrlichkeit Gottes zu kommen. Er war stolz auf diese neue Identität in Christus, Zugehörigkeit, dazu gehöre ich. Er war stolz darauf, dass er eines Tages in dieser Herrlichkeit sein wird. Und dieser Stolz gab ihm Würde, Identität, Selbstachtung. Es gibt ja nicht wenig Menschen in Deutschland, die sind stolz, Deutsche zu sein. Das gibt ihnen Würde und Identität. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Paulus war stolz, Himmelsbürger zu sein. Ich finde, das ist eine viel größere Würde und Identität zu sagen, ich bin stolz, ein Himmelsbürger zu sein. Und darauf will ich auch stolz sein. Ich gehöre zu Gottes neuer Welt. Ich bin Himmelsbürger. Und ich bin nicht allein. Wir alle sind Himmelsbürger. Und darauf dürfen wir echt stolz sein. Und jetzt kommt auf diesen Stolz noch on top was obendrauf. Und das ist eine paradoxe Steigerung. Paulus sagt aber nicht nur das, wir dürfen auch auf das stolz sein, was wir gegenwärtig erleiden müssen. Denn wir wissen, das Leid lehrt, standhaft zu bleiben. Die Standhaftigkeit lehrt, sich zu bewähren. Die Bewährung lehrt, zu hoffen. Aber die Hoffnung macht uns nicht zum Gespött, denn Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Normal ist das nicht, was Paulus hier schreibt. Paulus beschreibt hier eine Kettenreaktion. Er sagt, Leid macht standhaft. Aus dieser Standhaftigkeit entsteht Bewährung. Aus der Bewährung wächst Hoffnung. Und die Hoffnung macht nicht zum Narren, sagt Paulus. Und das ist eigentlich nicht das Normale, weil wir kennen es ja umgekehrt. Es gibt ja dieses Sprichwort, Hoffen und Harren machen manchen zum Narren. Und Paulus sagt, nein, mich nicht. Die Regel, oder oft ist es leider so, Leid führt dazu oder kann dazu führen, dass wir zweifeln, auch an Gott. Aus Zweifel kann Verzweiflung wachsen und aus der Verzweiflung die Hoffnungslosigkeit. Das ist so eigentlich die normale Abwärtsspirale. Leid führt zu Zweifel, Zweifel in Verzweiflung, Verzweiflung zu Hoffnungslosigkeit. Und jetzt beschreibt Paulus hier eine andere positive Kettenreaktion und ich habe so an die Chemie gedacht. Eine Kettenreaktion entsteht ja, wenn man zu einem Stoff etwas hinzutut. Dann fängt das plötzlich an zu arbeiten und zu wühlen. Und hier ist es genauso, nämlich der Geist Gottes, der Heilige Geist ist in uns hineingekommen und jetzt gibt es plötzlich eine positive Kettenreaktion. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Das ist durch den Heiligen Geist geschehen. Und diese Zutat, Heiliger Geist, Gottes Liebe mit Heiligen Geist, bewirkt in uns eine positive Kettenreaktion, nämlich dann macht Leid standhaft. Aus Standhaftigkeit wächst Bewährung. Aus Bewährung wächst Hoffnung. Und diese Hoffnung macht stolz. Diese positive Steigerung im Leiden, das hat nichts mit Selbstdisziplin zu tun. Auch nicht mit Willensstärke. Da liegen wir falsch, wenn wir denken, ja, ich muss auch so willensstark werden wie der Paulus, dass ich auch so positiv bei mir wird. Nein, Paulus sagt, das ist nicht von mir, weil Paulus wäre nie auf was stolz, was von ihm kommt. Diese Steigerung kommt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Liebe Gottes in uns kommt diese positive Entwicklung, diese positive Kettenreaktion. Das heißt, negative Dinge können uns nicht zerstören, weil es da eine Gegenkraft in uns gibt, die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist. Etwas später in Römer 8 schreibt Paulus, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten dienen. Müssen. Das ist die Kraft. Weil diese Kraft in uns ist, muss alles, was uns geschieht, letztendlich zum Guten dienen. Das ist eine Kraft in uns, das kommt nicht von uns heraus. Es kommt nicht darauf an, mit welcher Einstellung ich die Dinge sehe, sondern was in mir ist, das kommt von der Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in uns ausgegossen ist. Paulus wäre nie auf etwas stolz, was von ihm ist, sondern auf das, was in ihm hineingegeben wurde. Er ist stolz auf diese Wirkung des Heiligen Geistes. Zum Römerbrief lese ich gerne immer wieder die Studien zum Römerbrief von Erich Schnebel. Das ist ein ganz altes Buch. Erich Schnebel ist schon lange tot. Wer das bei sich zu Hause rumliegen hat, antiquarisch wird das zurzeit bis zu 35 Euro gehandelt. Nicht wegschmeißen. Ich schätze dieses Buch, weil er das wirklich, das heißt die befreiende Botschaft. Und das ist in der Tat befreiende Botschaft. Und Schnebel, der ging durch die beiden Weltkriege. Er gehört zu dieser Generation, die wirklich beide Weltkriege im letzten Jahrhundert erlebt haben. Ende 1918 wurde er in Berlin in der Revolution verwundet. Später war er Pfarrer in der Stadtmission in Berlin. Unter den Nazis machten die Gestapo ihm Druck. Und dann wurde er gegen Ende des Krieges nochmal eingezogen und er kam in Gefangenschaft. Und Erich Schnebel schreibt zu diesen Versen eine Auslegung, die ist durch sein Leben abgedeckt. Und das möchte ich euch vorlesen. Er schreibt, wie sich das in seinem Leben ausgewirkt hat, dieser positive Kettenschluss. Wir haben in Krieg und Gefangenschaft so schwere Stunden erlebt, dass wir selbst und das Leben unserer Seele schier auslöschten. Da war keine Kraft und Fähigkeit mehr, sich an die Liebe Gottes zu erinnern. Wir waren durch Überforderung und Übermüdung so abgestumpft, dass alle geistigen Fähigkeiten aufhörten. Dass wir dennoch Jesus nicht vergessen konnten und er uns so lebendig und gegenwärtig blieb, hängt mit der Liebe Gottes zusammen, die als unsichtbare Macht im Herzen seiner Kinder wohnt. Sonst hätten wir an Jesus und an der Liebe Gottes irre werden müssen. Wir hatten gar nicht mehr die Kraft zum Glauben. Aber die Liebe Gottes als lebendige Macht in uns war stärker als alles, was uns zu Boden zog. Sie erhielt uns in einer geheimnisvollen Weise. Das Wissen um unseren Herrn und die Gewissheit, dass wir nur in seiner Hand seien. Dieser Macht der Liebe in uns danken wir eine rätselhafte, tiefe Geborgenheit, die man sich sonst nie erklären könnte. Das ist ein Geheimniswissen, das nicht aus unserer Glaubenskraft und nicht aus den Fähigkeiten unserer Seele stammt, sondern ganz allein aus der Liebe Gottes, die als lebendiger Faktor in unsere Herzen ausgegossen wird, wenn wir uns Jesus Christus im Glauben öffnen. Soweit Erich Schnebel in seinem Buch »Die befreiende Botschaft«. Dem gibt es nichts mehr hinzuzufügen, nur noch diese Einladung, darauf dürfen wir echt stolz sein. Amen.